Ja, richtig cool. So viele schöne Dinge zu feiern. Danke auch nochmal für euer Zeugnis. Und auch 25 Jahre Ehe ist ein Zeugnis in dieser Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich gucke mal, dass dieser Notenständer nicht umfällt. Zeugnis der Standfestigkeit. Nee, wirklich vielen, vielen Dank, dass wir so gemeinsam feiern dürfen und auch das Gute, das Gott tut, feiern dürfen. Ich will uns in Gedanken mit hineinnehmen, die auf der einen Seite herausfordernd sind, aber vielleicht auf der anderen Seite auch tröstend. Ich hoffe, dass es beides ist. Und meine erste Frage, die ich an uns heute Morgen habe, so als Gemeinde, ist, wie groß ist dein Glaube? Man kann ja den Glauben messen an den Gebeten, die man so betet. Ich weiß nicht genau, was du betest, ob du betest. Wenn du heute zu Gast da bist und sagst, ich bete überhaupt nicht, okay, auch völlig in Ordnung, so. Die Frage ist, was betest du? Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Wenn es jemand weiß, dann darfst du mir es gerne sagen. Aber so, wie sich der Glauben über die Zeit verändert hat, so ein Gebet. Ich kann mich darin wiederfinden, in diesem Gebet oder in diesem veränderten Gebet. Als ich jung war wir hatten so eine wilde Jugendgruppe in Caboolture, übrigens Karen und Michael, herzlich willkommen von Caboolture, heute wieder da. Genau. Und wir waren so eine wilde Jugendgruppe und letztendlich war klar, wir werden die Welt verändern. Und unser Gebet war, Herr, veränder die Welt. Und es war überhaupt kein Zweifel in uns, dass wir als kleine Jugendgruppe damals die ganze Welt verändern werden. Das war völlig klar, das hat niemand in Frage gestellt. Später haben wir dann gemerkt, oh, der Glaube reicht vielleicht doch nicht für die ganze Welt aus, aber wir beten, Herr, verändere unser Land. Und dann haben wir gemerkt, dafür reicht der Glaube dann vielleicht auch nicht ganz, Herr, verändere unsere Stadt. Und wir haben gemerkt, die Stadt ist auch ein bisschen groß, Herr, verändere meine Familie. Und letztendlich bin ich gelandet bei, Herr, verändere mich. Da bin ich jetzt gelandet und manchmal reicht der Glaube dafür und manchmal auch nicht. Aber was diesen ganzen Gebeten, was in all gemein ist, ist dieser Ruf, dieser Wunsch nach Veränderung. Dass Dinge transformiert werden, dass sich Dinge verändern, dass Dinge vorankommen und nicht so bleiben, wie sie sind. Und diese Sache mit dieser Veränderung, das ist ja was nicht nur tief im christlichen Glauben angelegt ist, sondern letztendlich auch eine Sache, die ihn zutiefst ausmacht. Wir werden von Neuem geboren, sagt uns die Schrift. Das heißt, ich lebe, wenn ich Christ werde, nicht mehr mein Leben, sondern da findet eine Neugeburt, eine Wiedergeburt, haben wir das genannt, in der Kirchengeschichte statt. Und ich bin jetzt eine neue Kreatur. Das heißt, ich lebe jetzt nicht mehr mein irdisches Leben, obwohl ich natürlich noch ein bisschen hier auf der Erde herumlaufe, sondern ich habe jetzt ein Ewigkeitsleben, ich habe Jesu Leben in mir. Und diese neue Kreatur, dieses neue Leben, das soll sich natürlich auch entfalten, diese neue Kreatur, die soll wachsen. Und wenn sie wächst, dann werden sich Dinge verändern. Alles, was wächst, verändert sich natürlich. Und wenn es nicht wächst, wenn es sich nicht verändert, dann läuft irgendwas schief. Also dieser Wunsch nach Veränderung, der ist zutiefst in dem angelegt, dass wir ein neues Leben in Jesus haben. Um da mal ein paar Bibelverse dran zu machen, dass ich hier nicht einfach nur so Sachen erzähle, will ich den 2. Korinther, also nicht den ganzen 2. Korinther, aber ein Vers aus dem 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18 lesen. Das ist ein längerer Abschnitt, der auch ein bisschen kompliziert ist. Das wäre mal ein Bibelabend, den auszulegen und das, was da drumherum ist. Aber mir kommt es auf eine Sache an. Das schreibt dann Paulus ja irgendwann, wird eben die Decke unseres Herzens, wo wir Gott nicht so genau sehen konnten, die wird abgenommen. Und er sagt, und es passiert im Evangelium, wenn wir Jesus letztendlich für das sehen, was er ist und was er für uns getan hat. Und wir sehen jetzt aber das Ganze noch wie in einem Spiegel. Wir sehen es noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Wir sind noch nicht ganz im Himmel angekommen. Aber indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, also wir schauen auf Jesus, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, also verändert, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. In anderen Übersetzungen von Luther heißt es, wir werden gestaltet immer mehr zu dem Bilde, wie er ist. Also wir werden ihm einfach immer ähnlicher. Das heißt, mit Jesus unterwegs sein heißt nicht, okay, jetzt habe ich ein Ticket in den Himmel und dann warte ich halt, bis ich da irgendwann ankomme, Sondern mit Jesus unterwegs sein, sein Leben in mir zu haben, heißt, ich werde andauernd verändert. Da findet andauernd Veränderungsprozess statt. Jakobus, im Jakobusbrief, der formuliert es ein bisschen krasser. Der formuliert es sogar so krass, dass manche gesagt haben, naja, also das müssen wir fast aus der Bibel rausstreichen und so. Der sagt nämlich, dein Glaube ohne Werke, der ist tot. Und ich bin überzeugt davon, was er damit sagen will. Dein Glaube, wenn er nicht irgendwie was Sichtbares mit einhergeht, wenn er nicht irgendwas, was ist, was ich sehe, da verändert sich was, da passiert was, da geht was mit dir. Das geht gar nicht. Das kann gar nicht sein, weil wenn das Leben Jesus in dir ist, dann wird sich da was verändern. Wenn Gott in uns lebt, wenn sein Geist in uns lebt, dann wird uns das verändern. Dann wird es mich verändern und meine Familie verändern. Und dieser Glaube wird unsere Stadt verändern und unser Land und unsere Welt. Ich will, dass sich was verändert. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich glaube, dass jeder hier sitzt und sagt, es gibt Dinge, die hätte ich gerne anders in meinem Leben. Oder könnte ich dir einiges aufzählen, wo ich mir wünschen würde, dass Jesus sich verändern würde. Wo ich mir wünschen würde, dass ich da ein bisschen mehr Jesus ähnlicher wäre. In meiner Familie gibt es einige Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass die anders sind. Wo Menschen vielleicht krank sind und ich würde mir wünschen, die wären gesund, da wünsche ich mir Veränderungen. Wo Beziehungen vielleicht im Argen sind, Spannungen, da wünsche ich mir Veränderungen. Wenn ich unsere Region anschaue und die Menschen, die wir kennen, aber wo wir wissen, die sind nicht mit Jesus unterwegs und wo ich sehe, wie auch so viele Menschen in Dunkelheit gefangen sind und wenn ich höre, dass in den Tageskliniken in Schwäbisch Hall, in den psychiatrischen Tageskliniken kein Platz mehr sind und so weiter, weil alles überfüllt ist, da ist der Wunsch nach Veränderung, da muss ein Wunsch nach Veränderung da sein. Wenn ich unser Land anschaue, dann weiß ich, wir brauchen Veränderung. Und wenn ich unsere Welt anschaue, dann sind wir gerade nicht in der Situation, wo ich denke, ja, ist alles super. Friede, Freude, Eierkuchen, eher das Gegenteil. Eher das Gegenteil. Wir brauchen Veränderung. Nicht hin zu einem religiösen System oder zu irgendwelchen Regeln, die es einzuhalten gilt, sondern hin zum Leben. Wir brauchen Veränderung hin zum Leben, hin zu diesem Ewigkeitsleben. Wir brauchen Veränderung aus diesem Leben heraus hin zu diesem Leben. Wir brauchen Veränderung. Du brauchst Veränderung. Und dann gibt es in unseren Kreisen, also so diese freikirchliche, evangelikale, wie auch immer man das nennen will, also wir so, die sagen, hey, die Bibel ist Gottes Wort, dann gibt es zwei Arten, wie man darauf reagieren kann. Es gibt andere Arten, wie man darauf reagieren könnte, so, aber die sind bei uns einfach nicht akzeptiert. Also wenn es zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe keine Veränderung nötig, das wäre bei uns eher schwierig, wenn wir sagen, naja, aber die Bibel sagt, du wirst verändert und also wir glauben der Bibel und deswegen so mal. Aber bei uns gibt es so zwei Ränder, wie man mit diesem Veränderungsgedanken umgehen kann. Mal gucken, wo ihr euch wiederfindet. Die erste Art oder der erste Rand von dem Spektrum ist Halleluja. Halleluja, Gott wird mich verändern. Ich will so sein wie Jesus. Ich darf mehr so sein wie Jesus. Los geht's. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Werde ich auch nicht sein. Ich weiß, dass ich mir Gottes Liebe nicht erarbeiten kann. Ich weiß, dass ich Fehler machen werde. Aber das ist mir alles egal. Ich will mehr so werden wie Jesus. Koste es, was es wolle. Und dafür bin ich bereit, auch Dinge abzuschneiden. Dafür bin ich bereit, Dinge zu verändern. Da bin ich bereit, auch eigene Sehnsüchte und Wünsche hinten anzustellen. Ich will so sein wie Jesus. Halleluja. Das wäre so der eine Rand. Weiß nicht, wer sich da wiederfindet. Ich nicht immer. Dann der andere Rand, der vielleicht bei uns noch so einigermaßen akzeptabel ist, ist, ja klar, ich will Veränderung. Also ja, Veränderung gut. Aber wenn es geht im Angebot, so halt ein bisschen günstiger, billiger, weil Veränderung stresst mich. Und Veränderung ist teuer. Und da muss ich Altes hinterfragen. Ich muss mich selber hinterfragen. Ich muss Dinge loslassen. Vielleicht Dinge, die mir lieb geworden sind. Die werden anders. Ich muss mich bewegen. Da sind Wachstumsschmerzen dabei. Das geht mir manchmal gegen den eigenen Strich. So das, was ich mir vorstelle, was der Herr so will, ist nicht immer das, was ich so will. Und so dieses Ganze von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und verändert werden, das ist alles super. Aber es kostet halt ein bisschen viel, manchmal. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann ist mir das einfach auch ein bisschen stressig und es übt Druck auf. Und Sam, wenn du jetzt sagst, wir brauchen Veränderung, ganz ehrlich, da habe ich gerade gar keinen Kopf dafür. Und haben wir auch Gründe, so zu denken. Die Welt wird immer stressiger, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Wir haben immer mehr Helfer, digitale Helfer und so weiter. Und immer mehr, immer weniger von unserer Zeit wird wirklich mit Dingen gefüllt, die wir wirklich nötig haben. Aber trotzdem sind wir gestresster denn je und haben weniger Zeit als vorher. Unsere Köpfe, unsere Gedanken sind meistens abwesend. Ob irgendwie in Bildschirmen oder sonst irgendwie fixiert. Und unsere Aufmerksamkeit wird andauernd beansprucht von irgendwelchen Gadgets oder Apps oder sonst irgendwas. Andauernd sind wir beschäftigt, andauernd sind wir unter Stress. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, ja, ich will ja auch noch was verändern. Ich brauche ein bisschen was von deiner Aufmerksamkeit. Lass mal da ein paar Veränderungsprozesse angehen. Und jetzt will der auch noch was von mir, der Jesus. Ich habe gedacht, das ist der gute Jesus, der mir alles schenkt. Jetzt will der auch noch was von mir. Und er fordert und da kommt noch ein zusätzlicher Stress obendrauf. Und Veränderung ist gut. Ja, ich will das ja auch irgendwie. Ich will Veränderung und ich will ja auch. Aber bitte nicht auf Kosten von noch mehr Energie und noch mehr Kraft und noch mehr Zeit. Ich habe sie einfach nicht. So, das sind vielleicht die Ränder, die bei uns so einigermaßen akzeptiert sind. Der Halleluja-Rand, los geht's, koste es, was es wolle, verändere mich, Herr. Und der, ja, Veränderung ist gut, aber ganz ehrlich, ist mir gerade ein bisschen zu stressig. Aber trotzdem werde ich jetzt nicht aus der Gemeinde rausgeschmissen oder so. Also das sind so bei uns die Akte. Wo findet ihr euch wieder? Vielleicht in einer Mischform, so zwischen den zweien. Manchmal Halleluja, Gott, verändere mich. Und dann merke ich, dass es doch was kostet. Dann bin ich auch wieder eher, weiß ich nicht, wo ihr euch wiederfindet. Ich will diese zweimal so stehen lassen als Ränder und jetzt keine Mischformen aufbauen. Und fragen, was unterscheidet eigentlich diese beiden Reaktionen auf das, dass Jesus mich verändern will? Was unterscheidet die Halleluja-Reaktion von der, ja, schon gut, aber mach's nicht ganz so teuer Reaktion? Was ist der Unterschied? Was unterscheidet die beiden? Liebe. Der Unterschied zwischen der Halleluja, Gott, verändere mich, ich darf so sein, wie du bist, und der, ja, ja, ist schon alles nett und gut, ich will auch Veränderung, aber mach's nicht so teuer. Der Unterschied zwischen den beiden ist einfach nur Liebe. Einfach nur Liebe. Wer verliebt ist, der will sich verändern für sein Gegenüber. Der setzt alles dran, da ist kein Weg zu weit, keine Mühen zu heftig, keine Kosten zu hoch. Wer verliebt ist, der gibt alles für sein Gegenüber. Wer Leidenschaft für eine Person hat, der bezahlt jeden Preis, ohne dass es weh tut. Wer ergriffen ist von seinem Gegenüber, der lässt alles andere in den Hintergrund treten. Liebe macht den Unterschied zwischen Halleluja, Gott, verändere mich, und Veränderung ist gut, aber zu anstrengend, lass es lieber. Ich zitiere das höchste Gebot. Kommt einer zu Jesus und sagt, Jesus, was ist denn das höchste Gebot und das Wichtigste, wie komme ich in den Himmel? Wie kann ich Leben haben? Das ist letztendlich seine Frage. Und Jesus fragt ihn, ja, was sagt denn die Schrift? Und der kennt die Bibel und er sagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, dienen. Von ganzem Herzen, mit ganzem Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Jetzt müsste eigentlich ein Aufschrei hier durch die Reihen gehen. Ich weiß nicht, ob es zu heiß ist oder ob ihr dem Pastor nicht widersprechen wollt, aber eigentlich müsst ihr jetzt aufschreien und sagen, nein, das stimmt nicht. Du hast falsch zitiert, Sam. Eben nicht. Sondern er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Kleiner, aber feiner Unterschied. Nicht, du sollst dem Herrn, deinen Gott, dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, sondern du sollst ihn lieben. Von ganzem Herzen, ganze Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Wer sich vorher in dieser eher, ja, ich will Veränderung, aber stresst mich Kategorie wiedergefunden hat, könnte sein, dass du diesen Vers eher mit dienen verstanden hast. Wenn du dich eher da findest, dass du sagst, ja, ich will ja mit Gott unterwegs sein und ich will, dass er mich verändert und meine Familie verändert und so weiter, aber ist alles irgendwie ein bisschen anstrengend, dann könnte sein, dass du dieses höchste Gebot falsch liest. Und dass du da anstatt lieben, dienen eingesetzt hast. Dinge tun, Dinge leisten, Dinge anschieben aus meiner eigenen Kraft heraus. Jesus sagt, das ist das höchste Gebot. Und dann habe ich mir in der Vorbereitung echt gefragt, oh Mann, hey, wenn wir das schon nicht richtig verstanden haben, das wichtigste Gebot, wie steht es denn um die anderen? Also lasst uns nochmal auf dieses höchste Gebot schauen und was da drin steht. Du sollst den Herr, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Wenn dein Leben Veränderung braucht, wenn du das Leben an sich brauchst, so wie dieser Jüngling, der kommt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Der letztendlich fragt dieser Mann nach Veränderung für die Ewigkeit. Ich brauche Leben. Dann fang mit der Liebe zu Jesus an. Dann fang nicht mit Selbstoptimierung an. Dann fang nicht an, irgendwelche Sachen zu tun oder nicht zu tun, sondern der Anfangspunkt ist die Liebe zu Jesus. Liebe Jesus neu. Ihm, dem sein Leben nicht zu schade war, es für dich hinzugeben. Ihn, dem kein Weg zu weit ist, dich zu suchen in deiner Verlorenheit, der die 99 zurücklässt, um dich zu finden. Der nicht ruht, bis er dir begegnet, der dich ruft und dich liebt, selbst als du noch in Dunkelheit und in Sünde warst. Ihn, fang ganz neu an, ihn zu lieben. Liebe Jesus neu. Und manchmal müssen wir diese Liebe erneuern. Das ist wie bei 25 Jahre Ehe, das funktioniert auch nicht einfach von alleine. Sondern manchmal muss man sich anschauen und sagen, ja, ich liebe dich und es ist eine Entscheidung. Und dann gibt es wieder Momente, die ich ganz bewusst kreiere, wo das wieder von alleine fließt. Wo ich merke, ja, diese Liebe fließt einfach aus mir heraus. Muss man aber auch ab und zu einüben. Muss man wieder neu das Augenmerk drauf, neu den Fokus drauf setzen. 25 Jahre gehen nicht von alleine, fragt die beiden nachher, sondern da gehört auch ein bisschen was dazu. Ich will uns heute einladen, neu zu lieben. Neu euch in Jesus zu verlieben. Und ich will uns einfach ganz praktisch sagen, wie wir das machen könnten. Und wir machen das anhand von diesem Vers, das höchste Gebot. Der sagt, die Schrift, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen. Ich will uns einladen, ich will dich einladen, dass du ganz praktisch anfängst zu beten. Und sagst, Heiliger Geist, Geist Gottes, berühre mich neu. Erfülle mich neu. Geist Gottes, erfülle mich neu. Ergreife mein Herz neu für dich. Wer schon mal verliebt war oder hoffentlich noch ist, wenn du verheiratet bist, wie war dieser erste Moment, als du irgendwie gemerkt hast, das ist die eine für mich oder der eine für mich? Dieser Moment, wo es dein Herz ergriffen hat. Dieses erste Verliebtsein. Wisst ihr, im christlichen Glauben ist es nicht so, dass es irgendwie einmal so einen Moment gab, wo ich Jesus verstanden habe und das war's. Sondern der Heilige Geist will uns immer wieder neu erfüllen und immer wieder neu diese Momente geben, wo wir uns neu in ihn verlieben. Wo er uns neu die Schönheit Jesus zeigt. Und ich will euch einladen, dieses Gebet zu beten und sagen, Heiliger Geist, erfülle mein Herz neu. Zeig mir neu, lass dein Feuer neu fallen hinein in mein Herz. Lass es neu brennen für dich, eine neue Leidenschaft wecken. Gieße deine Liebe neu in mein Herz aus, lass sie neu hineinfließen, deine Liebe. Lass dein Wort immer wieder neu lebendig werden in meinem Herzen. Das ist ein gutes Gebet. Und seht ihr den Unterschied? Wir beten nicht, Herr, lass mich ein besserer Diener sein oder Herr, lass mich das und das noch besser hinkriegen. Lass mich hier noch mehr dir folgen. Das sind auch alles gute Gebete, aber sie gehen am höchsten Gebot vorbei. Da steht was von Liebe. Lass mein Herz neu ergriffen sein. Heiliger Geist, komm du, ergreife mein Herz neu und lass mich neu ganz verliebt sein von innen heraus. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzer Seele oder mit ganzer Seele. Ganz praktisch, fang an, Jesus zuzujubeln. Beten ihn an. Ja, Anbetung ist auch emotional. Ich weiß, wir sind in Deutschland und Lobpreis ist mehr als einfach nur Missionen, ist auch klar, auch das wissen wir. Aber sie sind eben auch das. Da gehören Emotionen zu und ich will euch einladen, Emotionen zuzulassen, ganz bewusst zuzulassen, auch wenn es um deine Jesus-Beziehung geht. Der Herr ist der Schöpfer auch deiner Emotionen. Also lass sie zu. Beim Fußball und auf der Mooswiese schaffen wir es auch. Also lass die Emotionen zu und bete Jesus an mit allem, was dir zur Verfügung steht. Wenn wir es beim Fußball schaffen, dann schaffen wir es auch bei Gott. Und es muss ja nicht immer so aussehen, wie wir das hier machen. Geh in die Stille und juble ihm in der Stille zu. Mach eine Bildbetrachtung, wenn es eher dein Ding ist. Eine Bildbetrachtung, die dich vielleicht neu vors Kreuz bringt. Geh in den Bergen wandern und genieß einfach die Schöpfung Gottes und juble ihm in den Bergen zu. Ich bin mir sicher, Jodeln ist ein Beanformungsgebet. Nein, Anbetungsform, so rum. Ich kann nicht jodeln, aber wenn ich es könnte, ich würde die ganze Zeit jodeln, einfach aus Freude darüber, was der Herr geschaffen hat. Lasst Emotionen zu. Mach Musik. Ihm zur Ehre. Lass deine Seele klingen. Lass sie sich entfalten. Lass deine Emotionen raus. Auf ihn gerichtet und ihm zur Ehre. Lass deine Seele ihn spüren. Lass ihn genießen, erleben und preise ihn. Ja, auch das gehört dazu, wenn es darum geht, Gott zu lieben. Die Beziehung mit Jesus ist keine trockene Sache. Das ist kein theoretisches Konstrukt, sondern das lebt. Das ist voll mit Emotionen, mit allen Höhen und Tiefen. Und auch das gehört dazu. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deiner ganzen Kraft. Bringe dich ein ins Reich Gottes. Bringe dich ein in die Arbeit der Gemeinde. Und ich meine jetzt Gemeinde nicht nur Ekklesia, sondern ich meine Gemeinde insgesamt. Bringe dich ein ins Reich Gottes. Jeder hat was, mit dem er dienen kann. Und es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass Christen, die ihren Gaben dienen, glücklicher sind als Christen, die das nicht tun. Und wenn ihr schon der Bibel nicht glaubt, dann wenigstens der Wissenschaft. Versteht schon. Jeder hat was, mit dem er dienen kann. Wir sind zur Arbeit geschaffen. Das sollte kein Stress für uns sein. Ja, Arbeit kann auch manchmal stressig sein, mir ist schon klar. Aber wir sind zum Dienst geschaffen. Das ist ein Teil von uns. Und ich garantiere dir, du wirst glücklicher sein in deinem christlichen Leben, wenn du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, einsetzt, um anderen zu dienen, um ihm damit zu dienen. Wissenschaftlich erwiesen. Such dein Glück, fang an zu dienen. Natürlich gehören da ganz verschiedene Dinge zu. So, du musst in deinen Gaben unterwegs sein und du musst ein Umfeld haben, das dich unterstützt und deine Gaben mit dir entdeckt. Und so, ja, aber einfach mal hier so ganz, fang an zu dienen. Ich weiß nicht, du bist heute hier im Gottesdienst, wenn du jetzt Gast bist, hör weg. So, aber so, ihr lieben Ekklesia-Leute, wer ist nicht in einem Dienst? Und es muss jetzt nicht unbedingt in der Ekklesia sein, ist schon klar, es gibt auch andere weit drüber hinaus. Wir sind zum Glück nicht das Zentrum des geistlichen Universums. Aber wo bringst du dich ein, dass du das, was Gott dir gegeben hat, weitergibst? Und wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Weg, wie es mit Jesus, mit deiner Beziehung mit Jesus läuft, vielleicht fehlt tatsächlich auch einfach das, dass das, was Gott dir gegeben hat, du weitergibst. Und dich daran freust, wie du andere segnen kannst, wo du spürst, da kommt plötzlich ein Glück in dein Leben hinein, das vielleicht gefehlt hat. Wir versuchen das als Ekklesia, jetzt mal hier ganz bewusst, wir versuchen es dir da echt einfach zu machen. Wir haben zum Beispiel das Mitarbeiterjahr. Du verpflichtest dich bei uns immer nur für ein Jahr, das war's. Dann kannst du wieder gehen, ohne Angaben von Gründen, nichts Kleingedrucktes, einfach so. Einmal ja und dann sage ich nach einem Jahr, oh, das ist nicht mein Ding, super. Steig einfach irgendwo ein im Team oder mach eine Lebensgruppe auf. 3 Monate, muss ich nicht länger verpflichten. Wenn du noch keinen Dienst hast, meine Empfehlung, such dir einen Dienst. Gerne hier in der Ekklesia, aber auch gerne außerhalb, da wo es dem Reich Gottes dient und da wo du dich mit deinen Gaben einbringen kannst. Liebe Gott, deinen Herrn mit deiner ganzen Kraft. Und dann das Letzte, liebe Gott, deinen Herrn mit deinem ganzen Verstand. Lies deine Bibel. Also, sorry, lies deine Bibel. Verbring mehr Zeit mit der Bibel als mit sozialen Medien. Das wäre mal die Herausforderung. Lies deine Bibel. Addier mal zusammen, die heutigen Telefone können das ja alles, dass sie mal zusammen, wie viel hast du mit was Zeit verbracht? Das wird dann irgendwie aufgelistet und am Ende der Woche kriegt man dann so einen Überblick, so viel hast du diese Woche da und damit verbracht. Schau dir das mal an. Guck mal, was, also für die Älteren unter uns, wie oft du den Fernseher, ich weiß, die Jüngeren wissen gar nicht, was ein Fernseher ist, aber für die Älteren unter uns, wie oft wir in den Fernseher reingestarrt haben, wie viel Zeit da vergangen ist. Und es ist nicht, dass Fernseher schlecht ist oder die sozialen Medien, will gar nicht schlecht machen. Aber einfach nur, greif mal wieder zur Bibel anstatt zum Handy. Und lies darin. Und lass deinen Verstand sich neu inspirieren von dem, was da drin geschrieben steht. Versuch neu zu verstehen und zu durchdringen, was Jesus am Kreuz wirklich getan hat und was das für dich jetzt bedeutet. Und ihr Lieben, und dann lasst mal die Endzeitprophezeiung einfach links liegen. Auch die sind wichtig Und es ist wichtig, ob Jesus am 19. Juni oder am 22. September kommt, ist mir alle, ich weiß, ist alles brutal wichtig. Und wie das alles werden wird, auch das ist alles brutal wichtig. Brutal wichtig. Aber darf ich euch um einen Gefallen bitten, lasst es mal einfach kurz links liegen. Weil diese ganzen Diskussionen über die Endzeit und ob jetzt Amerika oder Trump oder sonst irgendwas, die bringen euch in eurer Liebe zu Jesus keinen Schritt weiter. Darf ich es nochmal sagen? Diese ganzen Diskussionen bringen euch in eurer Liebe zu Jesus keinen Schritt weiter. Alle wichtige Sachen, brutal wichtig. Aber sie bringen euch in der Liebe zu Jesus nicht weiter. Die Liebe zu Jesus wächst dann, wenn wir neu auch verstehen, was er für uns am Kreuz getan hat. Was das für mich bedeutet, was es für dich bedeutet. Lass dich neu faszinieren von Jesus und lerne es, Jesus mit deinem Verstand neu zu lieben. Wisst ihr, ich hatte das Privileg, unseren Leuten zu studieren in Tübingen, die echte Jesus-Nachfolger waren. Das ist an der Universität ja nicht immer gegeben. Und ich bin da aus Vorlesungen, wo einfach ein brillanter Verstand mir neu aufgeschlossen hat, was Jesus eigentlich getan hat. Und dann war die Stunde fertig und ich habe gedacht, wir können doch jetzt nicht einfach so fertig. Wir müssen doch jetzt mindestens ein Lied singen und einen Lobpreis hier. Und was es heißt, Jesus mit dem Verstand zu lieben, zu durchdringen auch im Kopf und im Verstand, was er für uns getan hat. Lies deine Bibel und durchdringe Stück für Stück, was da geschrieben steht. Und ich werde dir garantieren, es wird dich faszinieren, immer wieder neu. Und wenn du es schon 100-mal gelesen hast, es wird dich neu faszinieren. Ich habe euch einfach mal einen Abschnitt mitgebracht, nicht TikTok-gerecht, aber Insta-gerecht von der Länge her. Also je nachdem, welche Generation, kann es sein, dass es ein Ticken zu lang für euch ist. Andere, die sagen ja, das ist kein Problem. Aber ich glaube, es ist so Insta-Länge. Lasst mich, es sind 11 minus 3, es sind 8 Verse, also ich glaube, die kriegen wir hin. Aus dem Epheserbrief. Einfach nur, hat nichts mit meiner Predigt zu tun, aber einfach nur mal zuzuhören und neu mit dem Verstand zu erfassen, was er eigentlich für uns getan hat. Gepriesen sei Gott, schreibt Paulus an die Epheser, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wir haben die Fülle des geistlichen, ich lege es jetzt nicht aus, ich lese es einfach. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll das alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich in meine Familie schaue, wenn ich in meine Stadt, meine Region, wenn ich uns anschaue, wenn ich die Welt anschaue, dann weiß ich, wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Veränderung. Nicht hin zu einem religiösen System, nicht hin zu einem Regelwerk, das wir zu beachten haben oder nicht zu beachten haben, sondern hin zum Leben, hin zu Christus. Das ist die Veränderung, die wir brauchen. Hin zum Ewigkeitsleben. Es braucht unsere Welt. Es kann mir keiner erzählen, dass wir das nicht brauchen. Wenn man nur ein bisschen rausschaut in die Welt, brauche ich gar nicht weit schauen, meine eigene Familie, dann bin ich davon überzeugt, dann weiß ich, wir brauchen dieses Leben von Jesus. Veränderung, ja, wir brauchen sie. Aber wir brauchen sie gegründet in Liebe. Sobald ich nämlich diese Veränderung nicht in Liebe gründe, dann bin ich beim nächsten religiösen System. Dann bin ich beim nächsten Glauben durch Werke. Und das war nicht Gottes Plan. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das höchste Gebot. Gegründet in seiner Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Nicht aus Pflichtbewusstsein oder aus Druck oder weil der Pastor halt mal gepredigt hat, sondern einfach, weil ich so verliebt bin. Einfach, weil ich so verliebt bin. Der junge Mann, der da Jesus fragt und sagt, wie kann ich dieses Leben in Fülle, wie kann ich dieses Ewigkeitsleben haben? Und Jesus sagt ihm dann, ja, was sagt denn die Schrift? Der antwortet richtig. Er sagt, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinem ganzen Verstand. Und dann sagt er, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ja, noch eine andere Predigt. Und dann sagt Jesus ihm, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Liebe Gott und du wirst leben. Ganz simpel. Und doch finden wir uns ab und zu bei dem Diene Gott von ganzem Herzen. Und ich will euch Leute einladen, weg von dem Diene Gott hin zu Gott lieben. Da steckt natürlich auch Dienst drin, aber die Liebe ist drüber. Da steckt auch Opfer drin, aber die Liebe ist drüber. Da kann sogar Leiden drin stecken, aber die Liebe ist drüber. Und wer verliebt ist, dem ist kein Weg zu weit, kein Opfer zu groß, kein Preis zu teuer. Lasst uns Gott neu lieben, so dass er uns verändert. Und wenn er Gnade gibt und Glauben, dann vielleicht auch unsere Familien. Manche Familien brauchen da vielleicht ein bisschen mehr Glauben als andere. Und wenn er Gnade gibt und Glauben, dann vielleicht auch unsere Nachbarschaft und unsere Region. Und wenn er Gnade gibt und Glauben, vielleicht auch unser Land. Und wenn er Gnade gibt und Glauben, vielleicht sogar unsere Welt. Aber jetzt fangen wir mal mit mir an. Oder mit dir. Darf ich beten? Gut, dann bete ich. Ach, Herr Jesus. Danke, dass du so wunderschön bist. Und das sage ich als Mann ganz bewusst. Ich danke dir für deine Schönheit, die wir ergreifen können mit allem, was wir sind, die wir spüren dürfen in unserem Herzen, wenn du uns neue Feuer gibst, wenn du neue deine Liebe ausgießt. Jesus, danke für deine Schönheit, die wir zelebrieren dürfen, freuen dürfen drüber, wo unsere Seele sich wirklich entfalten darf. Danke für deine Schönheit, die mich dienen lässt, die mich zu meinem Zweck hier auf Erden kommt, dass ich mich einsetzen darf für dich. Danke für deine Schönheit, die ich mit dem Verstand ergreifen darf, neu durchdenken darf. Und Jesus, ich bete für uns als Ekklesia und auch für alle Gäste heute oder die, die zu Hause zuschauen, ich bete einfach, dass du die Liebe in uns mehrst für dich und hin zu dir. Jesus, ich bete, dass du uns neu entfachst für deine Liebe. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt damit anfängst, jetzt hier im Raum. Jesus, wir wollen lieben. Wir wollen nicht in einem religiösen System feststecken, wir wollen lieben. Und so lade ich ein, Heiliger Geist, komm du und entfache du diese Liebe neu, jetzt hier. Wenn du heute Morgen da bist und du hast gemerkt, oha, genau, die Liebe irgendwie ist ein bisschen erkaltet, dann will ich dich jetzt einladen, dass du einfach vor Gott kommst und sagst, füll mich neu mit deiner Liebe. Und wenn du dich traust, dann darfst du jetzt einfach aufstehen. Als Zeichen sagen, ja, ich meine das ernst, füll mich neu mit deiner Liebe. Ich brauche deine Liebe neu. Darfst du jetzt einfach aufstehen, wir sind gerade im Gebet, die Augen sollen eigentlich zu sein. Du darfst einfach aufstehen als Zeichen, Herr, füll mich neu. Silja, würdest du nach vorne kommen? und dieses eine Lied nochmal mit uns singen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Du kannst singen und spielen gleichzeitig, oder? Sehr gut. Lass mich beten für alle, die jetzt stehen, aber auch für die, die nicht stehen. Und dann lass uns nochmal gemeinsam dieses Lied singen und achte darauf, wie es endet. Aber jetzt lass uns zuerst beten. Herr Jesus, wir stehen hier vor dir und wir strecken uns aus, nicht um dir zu gefallen. Wir strecken uns aus, nicht um noch mehr Mühe oder sonst was auf uns zu nehmen, sondern wir strecken uns aus mit der Bitte, erfüll du uns neu mit deiner Liebe und mehre deine Liebe in uns. Jesus, wir stehen hier heute Morgen und wissen, wir können Liebe nicht produzieren, wollen wir auch nicht, sondern wir wollen sie einfach von dir empfangen. Und so bete ich, Heiliger Geist, komm du jetzt hier in diesen Raum. Komm du jetzt in unsere Herzen. Erfülle sie neu mit deiner Macht. Erfülle sie neu mit deiner Freude. Mach uns neu begeistert. Zünde diese erste Liebe, dieses erste Ja, ich bin verliebt in ihn. Zünde das wieder ganz neu an in uns. Entfalte du diese neue Kreatur in uns, dieses Leben in uns, aus Liebe. Und Jesus, ich bete für all die Situationen, wo wir Veränderungen brauchen, im eigenen Leben, in der Familie, wo auch immer. Ich bete auch für diese Welt. Und ich bete für die Veränderung. Und ich weiß, dass du der Gott der Veränderung bist. Aber ich bete, dass wir diese Veränderung aus Liebe angehen. In dir gegründet und in deiner Liebe zu uns. Danke dafür, Jesus, dass du uns zuerst geliebt hast. Wir wollen dich zurücklieben mit allem, was wir sind. Mit unserer ganzen Kraft, unsere Seele, mit unseren ganzen Emotionen, mit unserem Verstand, ja, von ganzem Herzen. Wir lieben dich.